legen Sie gern etwas in den Medienhölle-Tresor.
So wie Jan Mattes W., Ronny F., Henna-Jan L., Benny S., Jens K., Claudius R. und Arne N. Vielen lieben Dank.
Also, ich freue mich für die Kollegen des Spiegel. Sie haben ein historisches Cover gemacht. Mhm. Und man wird sich an dieses Cover ebenso erinnern wie André Lotius. Nämlich sozusagen als absolute Tiefpunkte journalistischer Ethik. Die Geschichte ist ein Witz. Ich weiß nicht, warum Siegmund gefährlich sein soll. Nichts in der Geschichte deutet an, dass er gefährlicher ist als andere Politiker, vielleicht aus der AfD. Aus der Linkspartei fallen mir ein paar Leute ein.
Ja, das war Ulf Pochardt. Lange Zeit war er Herausgeber bei Welt, Politico und Business Insider. Seit 1. Juli 2026 ist er angeblich der freiste Mitarbeiter des Springer-Konzerns. Damit herzlich willkommen zu einer grünen Ausgabe. Warum grün? Erstmal herzlich willkommen, Philipp, in der Leitung.
Hallihallo, mein Lieber.
Ja, große Wellen sind gerade im Internet zu registrieren, Eruptionen der besonderen Art. Es geht um dieses Spiegelcover. Dazu kommen wir gleich. Aber warum grüne Ausgabe? Weil dieses Spiegelcover ja so hinterfragt wird gerade aktuell. Habe ich mal gekramt im Archiv. Ich habe 2005 eine Ausstellung besucht. Und zwar wurden in Berlin Spiegel-Titelbilder vorgestellt. Und dann Rande dieser Ausstellung konnte ich so einige Interviews machen und diesen ganzen Komplex würde ich gern als Dokument nachreichen, damit man auch vielleicht noch mal ein bisschen so nachschmeckt, warum der Spiegel bestimmte Titelbilder so macht, wie er sie macht. Natürlich war das logischerweise vor 21 Jahren anders als heutzutage. Aber wie siehst du das? Ist das für dich ein Aufreger, wenn dort ein Spitzenkandidat einer Partei für den Wahlkampf als der gefährlichste Mann Deutschlands bezeichnet wird?
Warum werden solche Politiker derart glorifiziert von Journalisten? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle.
Ist denn das eine Glorifizierung, wenn man jemanden einordnet, wie es immer so schön heißt?
Wenn ich jemanden als gefährlichsten Mann Deutschlands bezeichne und ihm damit eine derartige negative Aufwertung gebe, ja, dann
also
hat
eher
das
eine Abwertung.
Ja, für manche ist es eine Aufwertung, weil es ist überall in der Presse und ich habe einen Negativeffekt, der sich für diese AfD-Leute ins Positive umkehrt, indem er so viel Publicity und PR und Presse kriegt wie noch nie zuvor. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt seit über 10 Jahren, also seit 12 Jahren, dieser Partei derart viel Aufmerksamkeit schenkt und jedes Mal in diese Falle reinläuft.
Na, was heißt Aufmerksamkeit? Journalismus kann ja nicht wegducken, nur damit man jemanden nicht unfreiwillig oder freiwillig groß macht. Es gibt diesen alten Spruch aus dem englischen Journalismus, any press is good press. Dann müsste man absolut die AfD negieren. Kompletto, aber das wäre ja quasi nicht Aufgabe des Journalismus und der Spiegel argumentiert ja auch mit Augstein, sagen was ist. Und es ist ja so, und das hat die Titelgeschichte ja dann nachgewiesen, dass dieser Mann aus einem rechtsextremen Milieu herauskommt und sich auch umgibt nach wie vor mit diesen Leuten. Was ich kritisieren würde, ist eher, dass der Titel, also das Titelbild, nicht einlöst, was der Text liefert. Und der Verdacht ist nahe, den auch Ronzheimer in seinem Podcast artikuliert hat, dass die Kollegen parallel gearbeitet haben. Also die Reporter, die diese Geschichte recherchiert haben, die Titelgeschichte, wussten nicht, was da für ein Cover auf sie zukommt. Und die Coverleute kannten nicht die Titelgeschichte.
Was ich höre oder was mein Eindruck ist, den kann ich schildern, dass da, da sitzt da normalerweise die Chefredaktion zusammen mit den Ressortleitern, ja, in kleineren Konferenzen. Es gibt große Konferenzen, wo alle Redakteure und Reporter sind. Aber oftmals in solchen Schlagzeilenkonferenzen, jetzt muss man sagen, beim Spiegel, trotz des Print-Auflagenschwunds hat so ein Spiegeltitel immer noch theoretisch, sage ich, sehr viel Kraft. ähnlich wie vielleicht Economist oder Time. Auch nochmal anders als Zeit oder so. Der Spiegeltitel aufgrund eben dieser politischen Geschichte des Magazins und was dort auch alles schon enthüllt wurde, ist ein Spiegeltitel oder hat ein Spiegeltitel immer noch sehr viel Kraft. Insofern gehe ich davon aus, dass sie lange darüber diskutiert haben. Möglicherweise sich auch diese Argumente diskutiert haben, die wir jetzt diskutieren. Aber am Ende entscheidet ein Chefredakteur darüber, wie dieser Titel aussieht. Also das ist immer noch relativ hierarchisch. Es gibt es Chefredakteure, die sich beraten lassen, offen sind für Argumente. Aber am Ende muss ein Chefredakteur für diesen Titel gerade stehen. Und der ist, der das entscheidet. Ich nehme an, dass man da auch natürlich mit den Reportern gesprochen hat. Und für mich hat das eher die Anmutung einer Redaktionsmeinung im Sinne von, ja, das ist auch unser Statement hier als Spiegel, ohne dass man jetzt darüber nachgedacht hat, ob diese Geschichte, die man im Heft dann aufmacht, diesen Titel deckt. Weißt du, deswegen ist so mein Gefühl, das eine hat irgendwie offenbar mit dem anderen nichts zu tun.
Der Artikel ist total sachlich geschrieben. Ein ganz sachlicher Artikel, wo man eigentlich nichts gegen sagen kann. Ne? Er zeigt die Netzwerke auf, aber das Titelbild ist doch schon wieder so eine Dämonisierung. Warum nicht das Ganze ein bisschen sachlicher halten? Sachlich runterfahren und auch sachlich gegenüberstellen.
Ja, aber warum entzündet sich das ausgerechnet jetzt an diesem Titelbild? Ich kann mich noch erinnern, George W. Bush wurde in Rambo-Manier gezeichnet, also richtig so vollgepackt wie Sylvester Stallone im Film und wurde dadurch auch charakterisiert als, ich sag mal, dumpfbackigen Kriegstreiber. Und da ist das ähnlich passiert. Da hat das Weiße Haus sich ein paar Spiegelexemplare kommen lassen. Ich glaube sogar das Plakat zur Veröffentlichung, weil damals gab es ja noch so Aufsteller, so vor Tabakläden und so, wo das Spiegelcover ein bisschen größer war. Und die haben das sich auch irgendwie ins Weiße Haus gehängt. Es ist klar, dass natürlich eine Methode sein kann, so ein Cover, wenn man so stark kritisiert wird als der gefährlichste Mann Deutschlands, dass der Betroffene das dann nimmt und sagt vielen Dank und gibt darauf Autogramme wie geschehen. Also das ist klar. Any press is good press. Und jetzt irgendwie so einen ganz sachlichen Titel zu nehmen, weiß ich nicht, mit so einer Spinne und dann das Netzwerk malen und so, hat einfach nicht diesen Impact. Jetzt reden
ja,
alle drüber.
Entschuldige mal, das ist doch genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Hm. Wir haben eine Medienlandschaft, die muss sich verkaufen und eine Spirale in den letzten Jahrzehnten, die sich immer weiter nach oben gedreht hat.
Ja.
Ja? Also Clickbait, die Titel, wir sehen es doch an unserem Podcast, wir verhalten es ein bisschen sachlich und wir haben nicht so die Aufrufe wie anderen. Wir
Richtig.
Sagen nicht Lügenfunk oder Lügen sind Schwachsinn. Ja?
Ja.
Und meine Frage ist einfach, wir sehen jetzt eine Partei unmittelbar, die davon immer profitiert hat.
Das ist jetzt
ist
die
das
Frage.
Denn,
das ist jetzt
das
wirklich
ist
auch, die Frage.
Das ist aber die Kernfrage, die ich stelle.
Ja. Und das ist ja eine Hypothese von dir und es gibt diese Hypothese auch noch von anderen, dass man mit diesem Spiegeltitel erst recht die Wähler zur AfD treibt. So, meine Behauptung ist eher, also die den sowieso wählen wollen, den Spitzenkandidaten, werden jetzt durch diesen Spiegeltitel jetzt, also man kann ja nur eine Stimme abgeben, jetzt nicht zwei abgeben, ne? Die anderen, die Unentschlossenen, möglicherweise, wenn sie den Spiegelartikel nicht lesen, sondern nur das Titelbild nehmen und die Diskussion zum Anlass nehmen und sagen, hier hat ja der Spiegel links versüfft, hier unseren Kandidaten größer gemacht, dämonisiert, die Lügenpresse, ne, jetzt wählen wir den erst recht. Dieser Anteil dürfte relativ gering sein. Und die Spiegelleser, die sich bestätigt fühlen, wählen ja sowieso nicht in Sachsen-Anhalt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie hoch die Marge ist, vom Spiegel dort direkt vor Ort gekauft zu werden, gelesen zu werden und so weiter. Also ich glaube, das sind ganz, ganz kleine ja, weiß ich nicht, Effekte, die man aber auch wissenschaftlich gar nicht hinterfragen soll. Soll man jetzt im Wahllokal nach der Wahl fragen, fühlten Sie sich durch den Spiegeltitel jetzt erst recht zur Wahl getrieben? Das weiß ich nicht, ob das die demoskopischen Institute machen so. Aber auch das ist ja auch nur eine Frage, kriegt man da eine ehrliche Antwort? Ich glaube, die wichtigste Frage wäre, warum ist die AfD so stark geworden? Und wir wissen oder wir vermuten ziemlich stark, dass das auch an der Schwäche der anderen Parteien liegt.
So, da ist jetzt nämlich genau ein Punkt, wo ich reingreife mit der Schwäche der anderen Partei. Ich nenne mal ein Beispiel. Also eine heiße Zange, aber sie ist unmittelbar etwas aus deinem beruflichen Umfeld. Diese vielen Rundfunkratssitzungen beim RBB, wo ein Dennis Holoch von der AfD ziemlich oft Fragen gestellt hat, wo ich gedacht habe, Mensch, A, muss ihn jemand gut zutragen, was da abläuft, weil er ziemlich gut Bescheid weiß, so kommt mir das schon so vor. Und wieso greift jemand anderes diese Fragen nicht auf, obwohl er eine Kontrollinstanz ist, obwohl jemand auch da von der SPD sitzt, sogar einige Leute von der SPD, auch wenn da ein Herr Goyni von der CDU sitzt. Warum ist das denn die einzige Person, die das aufgreift, das Feld?
Und das ist doch zu stellen, als sie zu beantworten. Was ist denn deine Erklärung?
Eine Schwerfälligkeit, vielleicht sogar eine Bequemlichkeit und auch vielleicht auch zu viel Rückendeckung durch die Medien, indem man dann bei solchen Parteien viel zu wenig kritisch mal aufgegriffen hat, was da eigentlich los ist. Und das ist ja, Spiegel ist ja auch ein schönes Beispiel, weil der Spiegel hatte mit der CSU, mit Franz Josef Strauß sehr, sehr viel Ärger. Ich meine, wenn man so ein bisschen Mediengeschichte sich anguckt, wo ja da diese Besetzung gemacht haben und dann Franz Josef Strauß wirklich da unmittelbar hat eingreifen lassen über seine Polizeitruppen. Das war ein Riesenskandal, er musste damals zurücktreten.
Naja, das ging damals darum, dass der Spiegel mal die Bundeswehr gecheckt hatte und ich glaube, die Titelzeile war bedingt abwehrbereit. Also der Bundeswehr quasi eine Schwäche nachgewiesen hat und Franz Josef Strauß war damals Verteidigungsminister und fühlte sich persönlich natürlich angegriffen. Und dann gab es eben auch diese Geschichte, dass Augstein damals ins Gefängnis kam. Ja, natürlich hat man sich mit den Mächtigen bisher immer angelegt. Und auch insofern ist das, was der Poschert da sagt, auch so ein bisschen heuchlerisch. Erstens, weil er ganz genau weiß, dass das eben nicht ein Relotius-Moment war. Da ist jetzt nicht gefälscht worden. Massenhaft, indem, also das muss man vielleicht sagen, Klaas Relotius hatte viele Reportagen so geschrieben, als wäre er dabei gewesen und er war nicht dabei.
Das ist korrekt.
Es waren eher, ich sag mal, so Mini-Romanstücke, sehr gut erzählt, sehr eloquent und es las sich auch plausibel, sogar, dass die Dokumentationsabteilung des Spiegel drauf reingefallen ist. Also erst Moreno hat die Sache dann auf eigene Kosten nachrecherchiert und konnte dann schließlich auch die Spiegel-Chefredaktion davon überzeugen, dass man hier mit Klaas Relotius einen Scharlatan hat. Also hier geht es um Medienfälschung einerseits. Und jetzt muss man auch nochmal Ulf Poschert besonders unter die Lupe nehmen. Er war mal Chef des SZ-Magazins, quasi so eine Beilage von der Süddeutschen Zeitung. Und hatte mehrere Interviews zu verantworten, die Tom Kummer damals geschrieben hatte. Und zum Beispiel gab Tom Kummer vor, Brad Pitt Interview zu haben. Und das waren letzten Endes auch Erfindungen bzw. kollagierte Sachen, abgeschrieben aus anderen Zeitungen und neu umgeschrieben, sodass ich das las wie ein neues Interview. Und Poschert wurde daraufhin entlassen 2000 und jetzt 26 Jahre später,
absolute Tiefpunkte journalistischer Ethik,
spricht er plötzlich von journalistischer Ethik. Das finde ich so ein bisschen bizarr.
Nun gut, dann kann man, das ist maximal bizarr.
Das ist ein halbes Jahr, also ein Vierteljahrhundert her, kann man sagen, okay, er ist klüger geworden, aber was mich so ein bisschen stört, ist die Empörung in der Luft, ne? So dem Spiegel jetzt hier etwas zu unterstellen, diesen Relotius-Moment. Es ist ein Cover, Cover übertreiben. Man könnte täglich im eigenen Haus kehren. Bei jeder Schlagzeile der Bildzeitung könnte man, oder sagen wir mal bei jeder zweiten.
Stimmt.
Könnte man auch sagen, das ist der Relotius-Moment, weil es natürlich hat die Bild-Zeitung erfundene Schlagzeilen oder sogar Bilder. Wir erinnern uns damals Trittin, ne, mit so einem Schlagstock angeblich, der grünen Politiker und. Also die Rügen, die Bild-Zeitung zum Beispiel immer wieder bekommt, also die Bild-Zeitung ist die meistgerügte Zeitung Deutschlands. Also man könnte vor der eigenen Tür kehren und diese Empörung als ehemaliger Chef des SZ-Magazins, der wegen einer Medienfälschung, einer systematischen periodischen Medienfälschung entlassen wurde. Also da würde ich an seiner Stelle so ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Also hier handelt es sich nicht um Relotius-Moment, hier handelt es sich um eine Übertreibung, die das Blatt nicht einlöst. Also Medienkritik ist ja zulässig. Ich sehe das ja genauso, dass dieser Titel nicht funktioniert, weil die Geschichte einfach nicht dahinter stimmt.
Aber wir haben jetzt in 4 Wochen diese Wahlen, ja. Und worauf ich einfach hinaus möchte, ist, da ist systematisch in der Berichterstattung etwas falsch gelaufen. Die letzten 13 Jahre.
Ja, aber wie gesagt, der Spiegel ist ja nicht allein.
Nein,
das ist ja jetzt eine Medienkritik allgemein.
Die Nerven liegen bei einigen Leuten jetzt blank, weil diese Umfragen dermaßen hoch sind.
Ja.
Und jetzt,
aber das ist doch nicht Schuld der Medien Fragen allein. Das ist doch nicht monokausal. Nur weil Medien sich eingeschossen haben auf die AfD, weil sie natürlich auch Angriffsfläche bietet. Ja? Also das ist ja nicht so, dass die AfD hier ein unschuldiges Lamm ist, sondern sie provozieren ja auch die Medien.
Nein, das habe ich nicht gesagt, aber die Gewichtung.
Ich erinnere nur an das Interview mit Björn Höcke beim ZDF, vor 6 Jahren war das, glaube ich, wo er dann einfach aufgestanden ist, weil ihm die Fragen nicht gepasst haben.
Jetzt können wir entscheiden, ob wir das Interview jetzt beenden oder ob wir es weiter an der Stelle.
Passen Sie auf, wir beenden das Interview, nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.
Ist das eine Drohung?
Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch.
Und was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir
vielleicht
wissen nicht,
was
kommt?
Werde ich auch mal eine interessante persönliche, politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein.
Ja? Gut, dann.
Ja, dann machen wir das so. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere.
Naja. Das ist so ein Spiel, ich sag mal jetzt Spiel, im Sinne eines Kommunikationsvorgangs, dass hier eine Partei sich auch als Opfer inszeniert und darauf steigen dann auch Journalisten ein und dann gibt es dann so ein im Kommunikationsprozess um die höchste Aufmerksamkeit auch Übertreibungen, auch falsche Darstellungen oder. Und aber hier jetzt zu sagen, die Medien haben die AfD hochgeschrieben, nein, die aktuelle deutsche Politik und die davor, die AfD hat ja angefangen als eurokritische Partei, ne? Also die wollten die D-Mark wieder zurückhaben. Also eine Partei, die auch ihren eigenen Gründer seinerzeit ausgestoßen hat und auch viele andere AfD-Chefs sozusagen entsorgt hat, hat ja auch in dieser Zeit einen Wandel durchgemacht. Und man ist jetzt am Endpunkt eines Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, der, das kann er nicht leugnen, rechtsextreme Verbindungen hat. Und das hat der Spiegel versucht aufzuschreiben. Und ich finde, das ist natürlich in diesem Kommunikationsprozess, dass die AfD überhaupt nicht die Massenmedien braucht, die konventionellen, sondern die Deutungshoheit in den Social Media sucht und findet, natürlich problematisch, wenn man da also kognitive Dissonanz würde ich das nennen, ein Titelbild abliefert, was der Text nicht deckt.
Ja, aber du hast jetzt auch dieses Ben Unscripted Interview erwähnt und er sagt ja am Anfang,
ja, wieder so ein Kuschelinterview.
einmal
also Ben
das
hat sich
Jahr.
So zugegebenermaßen so ein bisschen versucht, kritisch ranzuroppen, aber das war kaum messbar.
Ja, aber halt mal, da ist ja ein wirklich interessanter Satz am Anfang, den er sagt. Er sagt, er hat ja auch den amtierenden Ministerpräsidenten von der CDU eingeladen.
Ja.
Also sich dem noch zu stellen und da auch mal drauf zu hauen. Und ich finde, das ist ja auch erstmal ein logischer Schritt. Da ist jemand viel mehr in der Materie drin und kann viel besser entkleiden, was da für Blödsinn von so einem Kandidaten erzählt
wird. Ja, das ist natürlich kommunikationstechnisch genial gewesen von Ben, zu sagen, wir machen jetzt hier ein TV-Duell quasi. Und also je nachdem, wie die andere Seite antwortet, ist das immer Win-Win. Sagt
aber
er ab,
ist
kann man sich immer rausreden damit. Sagt er zu, hat man natürlich einen Coup, weil das die konventionellen Medien nicht hätten.
Ja.
Also es war unheimlich geschickt. Also ich würde mal sagen, so wie ein Schachspieler, der zwei Figuren bedroht und wenigstens dann eine kriegt. Ne?
Aber das zeigt doch auch, trotzdem es ein Coup ist und er sich da geschickt was einfallen lassen hat, zeigt es aber auch eine Schwäche von etablierten Parteien auf. Eine Bequemlichkeit auch. Angefangen, was du jetzt gesagt hast mit den Social-Media-Kanälen, ein Glück sind ja da die Linken, die halten ja dagegen und auch schlau dagegen, aber also, oh Gott, will ich noch an die ersten Social-Media-Geschichten von der FDP mit Agnes Strack-Zimmermann denke, das ist ja zum Wegrennen.
Und naja, da kann man viel weiter noch zurückgehen, das ist ja seit Obama, ne, der ja quasi mit Yes We Can gepunktet hat im Netz eigentlich, auch per E-Mail Wahlwerbung und so weiter, der sogar einen eigenen Klingelton hatte, den kann ich kurz mal einspielen.
Go, 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 Obama, Obama.
Und da haben dann die deutschen Parteien versucht, auf diesen Zug aufzuspringen, weil sie gemerkt haben, hier ändert sich was in der Wahlkommunikation. Aber dann, als die Wahlen irgendwie dann gelaufen waren, ist man wieder zurückgefallen und erfindet nun alle 4 Jahre oder je nachdem, ob es vorgezogene Wahlen gibt, also immer zu den Wahlen sozusagen die Social Media Authentizität neu. Und das geht einfach nicht. Also du kannst jetzt nicht irgendwie 4 Jahre lang irgendwie so tun, als gäbe es Social Media nicht und dann immer so kurz vor den Wahlen, ach scheiße, wir müssen ja noch was fürs Netz machen. Ne?
Und das ist das Problem. Wir haben hier wirklich einen beamtenähnlichen, schwerfälligen Behörden Apparat,
ja, das ist nur,
was
nee,
aber
nee,
die
das
Parteien
ist nicht, nur,
nicht sein sollten.
Nee, das ist nicht das Schwerfällige, sondern das ist also,
ist auch eine Ignoranz und Arroganz.
Nee, das hängt mit dem Alter auch zusammen, vieler Politiker. Die haben es einfach irgendwie auch nicht gelernt damit. Also Insta finden die als Belästigung. Und andere, wie der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, der macht das eben, ne? Aus einem schlauen Bedürfnis heraus, weil er natürlich ganz genau weiß, dass die konventionellen Medien doch ein bisschen unbequem sind oder dass es ungemütlich sein kann, sich ständig diesen Fragen auszusetzen. Und Peter Modja in Ungarn hat es ja gezeigt. Orbán Viktor hat quasi die Opposition totgestellt. Ne? Das einzige Oppositionsradio, Clubradio, was von der UKW-Frequenz genommen wurde, konnte noch im Internet ein bisschen überleben. Dann gab es noch ein paar Online-Medien. So, aber die Opposition war in diesen klassischen Medien, in diesen Massenmedien, wie wir sie kennen, quasi tot. Und trotzdem hat Peter Modja es geschafft, durch diesen Social-Media-Wahlkampf sich an die Spitze zu manövrieren.
Naja, aber mein Lieber, dann ist es doch ein wirklich gutes Anzeichen für Ignoranz und auch eine gewisse Arroganz.
Ja, eine gewisse Überheblichkeit zu denken.
Ja, bitteschön.
Man schafft das auch so mit Kugelschreibern in einer Fußgängerzone. Nee, das ist diese Lehre dieses Wahlkampfes oder der Stärke der AfD, dass man einfach irgendwie 10 Jahre verschlafen hat.
So, und wenn ich das jetzt aber bitteschön auf unser Medienthema zurückziehe, dann frage ich mich schon bei manch einer Gewichtung in der Berichterstattung, weil das ja schön hochkocht, ja. Ja, es ist okay, die AfD hat mal wieder irgendeinen Scheiß erzählt oder sie haben mal wieder irgendwas Rechtsextremes abgelassen und das dann hinterher zurückgenommen. Aber was sind denn da nebenbei für andere politische Themen völlig ins Leere gelaufen, wo man hätte auch eigentlich da viel mehr dranbleiben müssen, sagen, was ist und eben halt auch sagen, was überall ist. Und jetzt haben wir diese Diskussion, die hochkocht, und das ist doch nicht ein Hochkochen nur wegen einem Titelbild. Es ist ein Hochkochen, weil hier irgendwie seit Jahren etwas daneben läuft.
Und ja, aber wir müssen jetzt, wir müssen mal bei unserem eigentlichen Thema bleiben, Medienhölle, Medien und Politik. Es gab eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, kann ich mich erinnern, die haben den Wahlkampf in Thüringen und Brandenburg analysiert und glaube auch in Sachsen.
Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
Hat sich denn unterschieden? Ist das tatsächlich so, dass man aufgrund der Wahlergebnisse dann runterbrechen kann im Vergleich zu Social-Media-Aktivitäten, wie die Effekte sind? Oder ist das nicht eher multikausal?
Ja, das ist immer sehr multikausal auch, ist nicht so leicht auch isolierbar. Das heißt, sehr viele Akteure wirken auch auf solche Landtagswahlkämpfe ein. Das ist nicht nur ausgehend sozusagen von der AfD als Landtagsfraktion oder auch als Landespartei. Es ist aber schon so, dass wir dann nochmal geguckt haben, okay, welche Akzente werden da versucht zu setzen? Also welche strategischen, kommunikativ-strategischen Mittel werden eingesetzt, um sich da besonders nochmal hervorzutun? Und da war das schon dann auffällig, dass insbesondere in Brandenburg dann besonders viel investiert wurde, auch in den Social-Media-Wahlkampf. Das heißt monetär einerseits, aber auch durch Ressourcen, in Zusammenarbeiten mit Agenturen, in dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das war schon nochmal was das auch unterscheidet von den anderen Landtagswahlkämpfen. Und auch die sehr aktive Rolle der jungen Alternative in Brandenburg war schon nochmal was, wo sie sehr eng mit dem politischen Vorfeld sich verknüpft haben, wo sie dann auch verschiedene Impulse aus dem Rechtsextremismus sozusagen auch in die Mobilisierung des AfD-Parteiwahlkampfs einzubeziehen.
Sind das Quellen, die offen liegen, oder haben Sie da investigativ recherchiert?
Wir haben offene Social-Media-Kommunikation untersucht. Das heißt einerseits YouTube-Kanäle, so geguckt, welche streamen bestimmte Veranstaltungen, welche Dynamiken das nicht da ablesen. Wir haben Telegram-Kanäle aus den verschiedenen Bundesländern identifiziert und dann auf ihr Kommunikationsverhalten untersucht, auch insbesondere auf das Weiterleitungsverhalten, wodurch wir auch Netzwerke rekonstruieren können. Und wir haben auf TikTok dann uns genauer die Reichweiten angeguckt, die bestimmte Videos und bestimmte Accounts haben. Das heißt, da sehen wir zum Beispiel, dass unter den 25 größten Accounts der jeweiligen AfD-Kandidatinnen und Kandidaten doch die größte Reichweite eben in Brandenburg zustande kommt, weil man da eben, wie gesagt, auch sehr investiert hat in den Aufbau von Reichweite, in sozusagen der Anpassung an bestimmte Plattformen, Kultur auf TikTok. Und das unterscheidet sich schon stark zum Beispiel von der AfD in Thüringen, die da überhaupt keinen Gebrauch von gemacht hat, sich auf diesen Plattformen besonders hervorzutun.
Wie hoch waren denn die finanziellen Mittel, die die AfD Brandenburg eingesetzt hat?
Genau, es waren jetzt, lässt sich immer in so einer Range nur sozusagen darstellen. Das heißt, die Werbebibliotheken sind offen, die der Meta-Konzern zur Verfügung stellt. Also eine Transparenzmaßnahme, die von der Plattform ausging. Der hat immer so einen Maximal- und Minimalwert. Auffällig ist erstmal, dass die CDU am deutlichsten sozusagen in Wahlkampfwerbung, bezahlter Wahlkampfwerbung investiert hat. Die AfD ist, glaube ich, auf Platz 4 in Brandenburg mit, ich müsste mal genau nachgucken, aber es sind um die 40.000 Euro, die da investiert wurden. Also durchschnittlicher Wert, aber trotzdem jetzt auch ein unbedeutender, womit dann versucht wurde, sozusagen die Wählerinnen und Wähler dann auch sehr spezifisch sozusagen anzusprechen. Es gibt die Möglichkeit, dann natürlich auch bestimmte Wählergruppen so anzusprechen, dass die Inhalte dann natürlich auch nochmal näher liegen mit den Präferenzen, die diese Nutzerinnen und Nutzer haben.
Wenn ich das Wahlergebnis in Brandenburg richtig in Erinnerung habe, hat das ja offenbar keinen Effekt gehabt, dass die CDU mehr Geld eingesetzt hat oder mehr Werbedruck gemacht hat als die AfD. Gibt es denn überhaupt eine messbare Größe, wo Sie sagen, hier hat tatsächlich die AfD mit ihrer TikTok und anderer Social-Kanäle vielleicht sowas wie einen Impact gehabt? Weil das klassische Wahlplakat ist es ja nicht, da sind wir uns sicherlich einig.
Da sind wir uns einig. Wir sind uns, glaube ich, auch einig in der Hinsicht, dass viel Investitionen in digitale Kanäle nicht auch gleich sozusagen gute Wahlergebnisse nach sich ziehen. Das zeigt auch das Ausscheiden der FDP, zum Beispiel in allen drei Bundesländern, die wir untersucht haben, die eigentlich mit der meisten reingegeben haben, aber eigentlich sozusagen gar keine positiven Rücklaufeffekte hat. Deswegen mahnen wir auch, wie gesagt, zur Vorsicht vor sehr schnellen Schnellschüssen, dass sozusagen auch Social-Media-Verhalten sich auch direkt auswirkt auf Wählerpräferenzen. Ich glaube, eine Sache, wo man so ein bisschen ablesen kann, dass dass hier sozusagen auch ein Stich gesetzt wurde, war insbesondere die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz in dem Wahlkampf. Das heißt, eine technische Innovation sozusagen so zu nutzen zu politischen Wahlkampfzwecken, wie es vorher selten gezielt gemacht wurde. Das hat die AfD in Brandenburg, also insbesondere die Junge Alternative, gemacht. Das heißt, da wurde einerseits mit verschiedenen Liedern und Videos, die ja bewusst sozusagen falsche Tatsachen auch vorspielten, so provoziert, dass das auch medial dann Resonanz erfahren hat. Zum anderen gibt es eben aber auch die Veröffentlichung eines Computerspiels, womit auch ja eine gewisse Erregung der Öffentlichkeit sozusagen zustande gebracht wurde, weil das eben auch sehr stark in den sozialen Netzwerken sich verbreitete. Und ich glaube, das sind halt so Mechanismen, dass die AfD hier beweisen will, dass sie versteht, wie digitale Kommunikation, insbesondere unter jungen Menschen, funktioniert. Und da sieht man schon, dass da auch investiert wurde, um auch ein bisschen kreativ sich auszuleben. Das war dann in Sachsen und Thüringen tatsächlich weniger der Fall.
Also ich glaube, das ist ein Irrtum zu glauben, dass die Medien Parteien groß oder klein machen oder eben, dass Social Media eine Partei an die Spitze katapultieren kann. Das ist nicht erklärbar, das Phänomen AfD, ohne den desolaten Zustand der amtierenden deutschen Medienpolitik und richtigen Politik zu beschreiben. Also wenn ich sage Medienpolitik, meine ich natürlich auch damit, dass die ganze Sache der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich der AfD in die Hände spielt. Also die Nichtreform quasi. Dieses zaghafte und dann auch falsche Agieren. Man hat einen Zukunftsrat, der hat irgendwie auf 37 Seiten 10 Punkte formuliert und man macht nicht das, was man selbst beauftragt hat.
Ja, aber jetzt machst du ja wieder ein Thema auf. Was meinst du damit genau? Erklärst du mal bitte einfacher für jemanden, der jetzt da nicht so bewandert ist.
Dass natürlich der Frust auf ARD und ZDF steigt, weil man für sein Geld, was man bezahlen muss, die 18,36, man kann schon sagen, keine Vielfalt bekommt. ARD und ZDF erfüllen in vielen Bereichen nicht ihre Aufgabe. Und dafür ist die Medienpolitik da, dagegen zu steuern. Und nicht einfach Sender zu streichen. Die Empfehlung des Zukunftsrats war eindeutig, nicht am Programm streichen, sondern im Gegenteil, ja, in der Struktur zu sparen. Und was macht die Medienpolitik? Die streicht irgendwie 17 Radiosender und versucht in thematischen Körben so eine Sender wie Dreisat, Arte zusammenzufassen, den einzigen Bildungskanal, den die ARD hat, Alpha, wegzuhauen. Da muss man sich doch fragen, oder Phoenix und Tagesschau 24 gegeneinander auszuspielen. Das sind massive Fehler, die die deutsche Politik macht und die der AfD nützen.
Na gut, die AfD, wenn es nach denen gehen würde, dann würde es ja nur noch ein Rumpfprogramm geben.
Ja,
ein bisschen Nachrichten und schönen Tag noch. Ja.
Also ein Programm, was super ist für alle, da kann die AfD noch so viel sagen, wir müssen das abschaffen, wenn die Leute zufrieden wären. Ja, natürlich ist die Zufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung immer noch da. Also es gibt, wollen wir gleich hier sagen, das ist jetzt, man findet seine Sendung, wenn man eine Sendung finden will, jeden Abend oder in der Mediathek. Aber die Grundstruktur stimmt eben nicht mehr. Dass man den Eindruck hat, wie auf dem Lerchenberg beim Heute-Journal, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Dass da, ich sag mal, politische Schlaglichter existieren auch bei der Tagesschau. Siehe das Buch von Alexander Teske, das ja juristisch nicht angegriffen wurde. Also, und da gibt es dann so eigene Erfahrungen auch mit diesem Magazin Klar, ne? Wo man dann versucht hat, irgendwie so ein konservatives Magazin aus dem Boden zu stampfen und wo dann in der ARD dann so ganz seltsame Diskussionen abgelaufen sind. Und das kriegen natürlich auch ganz normale Beitragszahlerinnen und Zahler mit und sagen dann, ja, das gehört abgeschafft. Die ARD ist nicht reformfähig, sie ist vielleicht willig.
Aber jetzt
und
sagst du
darauf
etwas?
Sattelt ja die AfD auf und hat natürlich damit Erfolg, ist doch logisch.
Das ist schon eine Weile her, also bei der letzten Parlamentswahl war das, da ist mir ein Interview von Volker Wiebrecht mit Beatrix von Storch total ins Auge gefallen. Er hat sie ruhig, sachlich befragt. Er hat auch kritisch nachgefragt. Aber er ist ja auch nicht ständig ins Wort gefallen. Und er hat nicht in so einer Manier, dass man immer durch also gemerkt hat, was er von ihr hält, ja, sie befragt. Sondern er hat sich selber zurückgefahren und wirklich einfach professionell seinen Job gemacht. Und da hätte ich diese Partei, ich bleibe dabei, mit solch einer Art und Weise journalistisch vorzugehen, hätte ich dieses Problem, was wir heute haben und was sich jetzt hier in Sachsen-Anhalt jetzt aufblühen wird, das hätten wir so nicht gehabt.
Das unterstellt ja, dass man das irgendwo leiten und steuern könnte. Also, dass Volker Wiebrecht jetzt der Medienminister wird und aller Zeitungen und Zeitschriften und elektronischen Medien anleitet, es
nein,
ihm nachzutun.
Nein, aber es zeigt einfach, da bleibe ich doch dabei, dass Medien auch eine riesengroße Verantwortung haben.
Das wissen die Leute.
Ja, aber nee, also da sind sie ziemlich oft dem nicht gerecht geworden. Da war so viel Polemik dabei und so viel Übertreibung. Und dann hat man sich 100-mal die Woche auf irgendeinen Blödsinn dieser Partei eingeschossen und andere wichtige Nebenthemen.
Ja, aber warum? Warum? Das ist ja die Frage. Warum machen die das? Du hast das schon vorhin erzählt, das klickt auch. Das ist, guck dir doch diese Welle an, die jetzt mit diesem Spiegelcover ausgelöst wurde und mit dem Interview bei Bernd Unscripted, ne?
Ja, aber dann,
das sind Empörungswellen, wo sich jetzt unheimlich viele Leute raufsetzen, wir ja auch im Prinzip, aber weniger um Klicks zu kriegen, das wird man ja unter dem Video oder unter den Statistiken sehen. Wir optimieren das ja jetzt nicht da, um jetzt hier 125.000 Aufrufe zu bekommen, sondern wir analysieren das als Beobachter des Medienzirkuses. Ne? Aber es gibt eben viele, die irgendwie jetzt von Maulkorb sprechen, die angeblich jetzt Ben bekommt, weil der hatte diesen Struggle mit der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen bei dem Björn Höcke-Interview, dass die meinten, er hat eine Verantwortung, er sei ja Journalist, auch wenn er sich selber nicht so sieht, aber in seinem Geschäftspapieren steht das ja drin, dass er Journalismus anbietet. Also muss er dann auch Falschaussagen korrigieren, ne? Und jetzt hat irgendjemand wieder im Netz gesagt, jetzt gibt's einen Maulkorb bei diesem Interview.
Naja, und, aber halt mal, er hat danach Frauke Petri eingeladen und sie hat die ganzen Lügen aufgedeckt und sie hat auch gesagt, dass diese Partei rechtsextrem inzwischen ist.
Ja, ja, das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt, dass sich jetzt viele auf diese Empörungswelle raufsetzen und das schaukelt sich dann hoch. Also News zum Beispiel, ne, auch wieder. Oder Apollo.
Der Grund für den linken Hass auf Ulrich Siegmund und den linken Furor gegen Ulrich Siegmund ist, dass sehr viele Menschen erst im ersten Schritt in Sachsen-Anhalt und im zweiten Schritt sollte das Schule machen, bundesweit, Angst um ihre linke Umverteilungsexistenz haben, Angst um ihre sagenhaften Steuergelder, Angst darum, dass sie mit ihren blauen Haaren und ihren Nasenringen und ihrem Gender Studies abgebrochenen Studium nicht mehr 6.000, 7.000 Euro im Monat für eine Teilzeitstelle auf unsere Kosten bekommen.
Es ist wirklich an der Zeit, dass die AfD in Deutschland endlich regiert, damit solche Psychosen ihr Ende finden.
Und da könnte man ja Tatsache dann sagen, nicht die Ethik ist das Problem oder was, sondern der Journalismus als solches in einer so unfassbar großen Krise, die sich jetzt zu einem wirklich deutschlandweiten Problem herauskristallisiert. Anscheinend ist es ja so, dass das Geschäftsmodell dermaßen unter Druck ist, dass Zeitungen sich nicht mehr verkaufen, dass aber auch Online-Abo-Modelle gar nicht nachkommen. Und dass wir hier jetzt, also wo laufen wir denn bitte schön auf die
nicht
nächsten
pauschal,
10 Jahre hinaus?
Also die Bild-Zeitung kann ganz gut von ihren Abo-Einnahmen, glaube ich, leben. Auch die Zeit mit Zeit Online und mit den Papierausgaben. Also es gibt noch einige funktionierende Publikationen, aber ich würde dir recht geben, dass das Geschäftsmodell tot ist mit dem Abwandern der Werbeeinnahmen zu den großen Major-Plattformen der Welt. Ich würde ja auch als Unternehmer sagen, lieber auf YouTube irgendeinen Werbeclip schalten, als weiß ich nicht, in einer X-beliebigen Zeitung, weil da erreiche ich viel, viel mehr für weniger ich sag mal, Aufwand. Ne? Also das Geschäftsmodell Journalismus ist krank, wenn nicht sogar ganz kaputt, ja.
Politische Berichterstattung lebt auch davon, mal sich zurückzunehmen oder auch mal davon, in Ruhe etwas zu recherchieren, in Ruhe.
Nee, aber so funktioniert ja die Marktwirtschaft nicht. Wenn du dich jetzt zurückhältst, dann prescht ein anderer vor und greift dir sozusagen die Aufmerksamkeit ab. Das ist die Aufmerksamkeitsökonomie heißt, wenn ich es nicht mache, machen es andere. Also musst du mit vorne mischen und versuchen zu brüllen, zu schreien. Selbst wir machen es ja mit unseren Thumbnails, dass wir da optimieren und sagen, wenn man nicht die Leute anspricht mit ihrer Goldfisch-Aufmerksamkeit, dann kommt unser schöner Inhalt, unser schöner Content gar nicht durch.
Aber weißt du was? Damit folgen viele Leute und viele Medienschaffende eigentlich dem, was die Bildzeitung
Jahrzehnte vorgemacht hat. Ja, das ist die Boulevardisierung. Ja.
Das ist die Bankrotterklärung an den Journalismus eigentlich.
Ja, ich würde es nicht ganz so streng formulieren, wie gesagt, weil es ja immer noch funktionierende Medien gibt.
Aber, rudimentär oder immer rudimentär werdender. Ja.
Aber ich sehe da eine ganz große Gefahr drin. Deswegen wurde es ja auch lange Zeit diskutiert, ob der Staat nicht da Entlastung schaffen soll, also auch bei den Zeitschriften und Zeitungen.
Das wäre
was die
sinnvoll.
Zustellgebühr anbelangt, dass man wie in Norwegen zum Beispiel bezahlt der Staat die Zustellkosten. Aber das ist eine Subventionierung, die manche Verlage ablehnen. Allen voran Matthias Döpfner als Springer-Vorstandschef, der sagte, nee, wir machen uns hier nicht abhängig vom Staat. Das ist eben ein großer Konflikt, auch im BDZV gewesen, in diesem Verband der Zeitungsverleger. Welche Taktik fährt man? Lässt man sich irgendwie wenigstens die Mehrwertsteuer runtersetzen oder was weiß ich? Also es wird nochmal weiter spannend sein, aber das ist ja eine grüne Ausgabe, lieber Philipp. Das heißt also, wir präsentieren hier ein 21 Jahre altes Tondokument, das sich am Rande einer Ausstellung der Spiegel-Titelbilder in Berlin einsammeln konnte, um vielleicht so ein bisschen in die Denke hineinzukommen, wie der Spiegel auch Titelbilder findet und was er für wichtig hält. Das kann in den letzten Jahren tatsächlich sich verändert haben, aber ich glaube, so mal einen Grundeindruck zu bekommen, einen authentischen, wie es mal früher beim Spiegel war, kann ganz interessant sein. Gehen wir also zurück in den Februar 2005.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. It's one small step
for man. Ich bin ein Berliner.
Und was passiert nächsten Montag? Spiegelleser wissen mehr.
Und Sie wissen gleich mehr über den Spiegel und seine Titelbilder, die vor 21 Jahren in der Ausstellung Die Kunst des Spiegel präsentiert wurden, mit über 150 Originalen der Spiegel-Titelbilder aus 5 Jahrzehnten. Prominieren wir dank der magnetischen Aufzeichnung im Februar 2005 mithilfe von Modest Mussorgsky und seinem berühmten Promenadenmotiv aus Bilder einer Ausstellung, unterstützt durch Chefredakteur Stefan Aust, den Illustratoren Jean-Pierre Kunkel und Ludwig Glaser-Naudet sowie den Ressortleiter, Titelbild und Inspirator der Ausstellung Stefan Kiefer.
Stefan Aust, wie haben Sie die Bilder, Titelbilder ausgewählt? Jährlich erscheinen ja mindestens 52 Titelbilder, da kommt ja eine ganze Menge zusammen.
Das ist wohl wahr. Und wenn Sie dann noch dazu zählen, was wir alles machen und was wir nicht drucken, dann sind das noch sehr viel mehr. Und es sind gleichzeitig eben hier einige, die nicht gedruckt sind, aber es sind nur die hier, von denen, die nicht gedruckt sind, bei denen wir auch nicht den Eindruck haben, dass wir die in absehbarer Zeit nochmal verwenden können, wo sozusagen die Thematik irgendwie durch ist. Die Auswahl hat die Titelgrafik selbst gemacht. Und das Verrückte ist, das schlicht total ein. Also ist in Hamburg haben wir die Ausstellung gehabt, waren irre viele Besucher. Der Katalog ist, glaube ich, der am besten verkaufte Katalog von Grafiken überhaupt, von Ausstellungen überhaupt in Deutschland.
Ich AfD jetzt mit Spiegel-Illustrator Jean-Pierre Kunkel vor seinem wohl bekanntesten Spiegel-Titelbild, untertitelt mit Die Bush-Krieger, die Bush-Administration in Heldenpose der US-amerikanischen Supermänner, angefangen von Batman bis zu Rambo. Herr Kunkel, wie ist Ihnen die Idee zu diesem Titelbild gekommen?
Die Idee kam von der Spiegel-Titel-Redaktion und Bush-Krieger ist ja irgendwie so ein geflügeltes Wort und das passte zufällig zu dieser Idee. Und dann haben wir in der Redaktion besprochen, welche Politiker welchen Typ darstellen soll. Also Bush natürlich im Zentrum, er war der Rambo und naja, die anderen Politiker als Batman oder als Conan der Barbar und Terminator.
Seltsamerweise hat sich die Bush-Administration da überhaupt nicht drüber geärgert, dass sie so dargestellt wurde, sondern sie wurden im Prinzip geadelt als Künstler, indem dieses Fünfergespann nun im Weißen Haus hängt. Hat sie das im Nachhinein mehr erschreckt oder haben sie sich gefreut?
Also grundsätzlich habe ich mich gefreut, dass es überhaupt so gewürdigt wird oder so überhaupt gesehen wird und hat mir gezeigt, dass sie im Prinzip Humor haben, nicht? Denn es war ja ein kritischer Bericht. Und das haben die aber gar nicht so gesehen, sondern haben sich nur als diese Kämpfer gesehen und haben sich sogar gut getroffen gefühlt und fand das so gelungen, dass sie sich das tatsächlich ins Weiße Haus bestellt haben. Also ich freue mich darüber, das ist tatsächlich so, weil das meine Arbeit irgendwie würdigt. Und wenn die sich gut getroffen fühlen als Politiker, dann mehr wollte ich eigentlich, ob das jetzt ein kritischer Bericht ist oder nicht, das ist dann sekundär.
Ist es nicht so, dass Sie dann doch als Künstler missverstanden werden, weil ja doch ja eine gewisse Überspitzung ja schon in diesem Bild zum Ausdruck, es ist ja Satire und Satire ist ja nicht nur einfach lustig, sondern versucht ja mit Mitteln der Übertreibung ein ganz bestimmtes Thema herauszuschälen. Und hier sieht man ja in Ihrem Porträt der Fünf, dass es Ihnen weniger um friedliche Absichten geht in der Welt, sondern hier klebt ja auch noch Blut am Verteidigungsministerschwert. Und die Rambo-Art, die Welt zu befrieden, ist ja nun nicht, nehme ich mal an, das, was Sie im Innersten fühlen.
Ja, aber ich habe zu wenig Zeit, um mir während der Arbeit darüber noch Gedanken zu machen, ob ich dazu stehe, zu dieser politischen Meinung dieser Herren oder nicht, sondern in dieser kurzen Zeit muss ich das Thema, das mir gestellt wird, so gut wie möglich umsetzen und dann lasse ich all diese persönlichen Meinungen über deren Politik lasse ich raus.
Diese Woche im Spiegel. Gott ist tot, Satan nicht. Lust am Bösen. Der göttliche Teufel. Spiegelleser wissen mehr.
Wir stehen jetzt vor dem Spiegeltitel 52 aus dem Jahr 1996, Der göttliche Teufel. Man sieht einen Teufel, wie gesagt, der um seinen linken Zeigefinger einen Heiligenschein rotieren lässt. Mit welchen Begriffen wurden Sie denn konfrontiert, mit welchen Fragmenten, um dieses Bild zu gestalten?
Also die Sätze, die ich von der Redaktion bekommen habe, als sie anriefen, malen sie uns doch mal den Gott und den Teufel. Wir brauchen eine Titelbildillustration für die Weihnachtszeit. Und kam auch dann zu Weihnachten raus mit viel Tobabo. Also wie kann man zu Weihnachten einen Teufel zeigen? Gut, also diese beiden Begriffe und das Thema Gut und Böse in der Gesellschaft. Und ja, und daraus habe ich versucht, also die erste Vorgabe war schon, Gott abzubilden und den Teufel auf eine Illustration gemeinsam. Und ich hatte die Schwierigkeit, die beiden zusammenzubringen. Meine Idee daraus entstand, dass der Teufel selbst vielleicht in sich den Gott trägt oder auch ironischerweise den Heiligenschein jongliert. Ja, es war auch einer meiner liebsten Arbeiten, weil ich dort nicht realistisch sein musste oder ähnlich einen bestimmten Ausdruck, da konnte ich jetzt...
Ja, man weiß ja nicht, wie Gott oder der Teufel wirklich, genau. Ich meine, wenn man daran glaubt, nicht weiß wirklich, wie es aussieht.
Alle Freiheiten dabei und ich habe auch mit der Technik ein bisschen herum experimentiert und die für meine Arbeit so ein bisschen wegweisend auch war.
Beschreiben Sie mal die Technik. Das ist auf Holz gemalt, in Öl nehme ich an?
Richtig, das ist auf Hartfaserplatte gemalt und das ist sieht aus wie Öl, das ist aber Acryl. Künstleracryl und die Acrylfarben sind mittlerweile so brillant und so der Ölfarbe ähnlich, dass man die einfach als Illustrator einsetzen muss. Vor allen Dingen, die trocknet sehr schnell auf.
Aber eigentlich ist ja das, was Sie machen, Gebrauchskunst. Das ist, wenn es nicht gerade hier eine Ausstellung hängt, dafür ist es ja nicht gemalt worden, für eine Woche präsent. Und dann wird es in der Regel vielleicht unter Umständen im Gedächtnis behalten. Aber da drängen sich ja so viele andere neue Spiegeltitel rein. Auch Sie produzieren ja weitere Spiegeltitel. Empfinden Sie das für sich schon auch sowas wie Verpackungsdesign für eine Zeitschrift? Oder ist das für Sie doch eher etwas, woran Sie Herzblut verwenden, als würden Sie tatsächlich für die Ewigkeit malen?
Also normalerweise, wenn ich arbeite, dann will ich für die Ewigkeit was hinterlassen. Das ist der erste Gedanke, also indirekt im Hinterkopf, wobei das man dann natürlich nicht mich bewusst durchsetzen kann. Nur dieses Gefühl sollte da sein. Und ich bin Realist genug, ich bin auch Designer und Illustrator. Ich habe nicht freie Kunst studiert, sondern mich bewusst für diese Richtung entschieden. Ich könnte ja auch sagen, ich bin ein, also meine Kollegen sind Michelangelo und Leonardo da Vinci. Auch diese Künstler, die heute so in den Museen gefeiert werden, sind Auftragskünstler gewesen. Ja, die haben ihren Auftrag bekommen, die Sixtinische Kapelle zu bemalen und oder die Madonna oder die Mona Lisa im Louvre, die dort jetzt hängt. Das sind Auftragskünstler gewesen und die freie Kunst, die kam erst viel später. Dinge aus dem Bauch für sich, für die Galerie. Und vielleicht kann ich nochmal dazu sagen, da ich auch in der Lehre bin, also unterrichte an Hochschulen, Fachhochschulen, habe ich leider auch jetzt überall erfahren müssen, dass das Zeichnen, das Malen abgebaut wird. Natürlich auch Sparmaßnahmen in Bildungsinstitutionen, aber es wird gerade in diesen wichtigsten Bereichen abgebaut und hier auch an der UdK, was ich nicht ganz verstehen kann. Und auch die Tatsache, dass die wenigsten Studierenden wissen, dass man mit Illustration auch Geld verdienen kann, also als angewandter Künstler arbeiten kann, nicht nur für Werbung engagieren kann und so weiter, für Waschmittel werben und so weiter, sondern auch wirklich als Illustrator für Magazine, für Bücher, für Theaterplakate. Also quasi diese Mischform zwischen freie Kunst und angewandte Kunst. Und dieses Feld wird, so wie ich das jetzt beobachte, nicht mehr gezeigt, auch den Studierenden nicht mehr nahegebracht.
Vielleicht liegt es daran, dass sich die Digitalfotografie so in den Vordergrund schiebt, gerade bei den Medien, die auf Schnelligkeit setzen müssen, teilweise auch, weil sie im Konkurrenzumfeld da einen Wettbewerbsvorteil sehen, dass also die Zeit, die sie haben, 3 Tage für so einen Spiegeltitel, die meisten Medien ja gar nicht haben.
Oh, ich glaube, der Illustrator ist sogar schneller als ein Fotograf. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, der Fotograf müsste zu Helmut Kohl gehen und ihn fotografieren. Also es gibt ein Motiv, zeigt Helmut Kohl, Rückenansicht, wie er sein Eid ablegt und die linke Hand gekreuzt. Sowas können Sie nicht fotografieren, selbst wenn Sie ihn anrufen und einen Termin bekommen. Das dauert ewig, da müssen Sie das vielleicht noch abstimmen lassen, entwickeln und. Da muss wahrscheinlich noch retuschiert werden, weil seine Nackenhaare zu hoch oder zu tief oder irgendwas. Und der Illustrator, der das gemacht hat, der hat das in 3 Tagen fertiggebracht und genau so, wie es am Ende auch sein soll.
Und aber vielleicht ist es teurer, so eine Idee umzusetzen und dann sagt man sich, ach, das beschreiben wir einfach im Text und nehmen irgendein Agenturfoto und dann knallfall ist das Ding fertig.
Das kann ich auch nicht bestätigen. Also selbst da die Illustration sieht vielleicht teurer aus, weil viel Mühe drin ist und viele arbeiten 3 Nächte durch. Das habe ich letztens zu einem Weihnachtstitelblatt auch machen müssen. Das kann man fast nicht bezahlen, weil das an die Substanz geht. Aber es ist nicht billiger oder teurer als eine Fotografie. Außer es ist jetzt Helmut Newton, oder so in die Richtung, aber ein Pressefotograf, der nimmt genauso viel für eine Titelseite wie ein Illustrator.
Jetzt bin ich mit Stefan Kiefer, dem Ressortleiter Titelbild vom Spiegel, vor einem Bild, das zeigt George W. Bush in Cowboy-Kostüm. Pose, also wie man es kennt aus den Cowboy-Filmen High Noon, Duell. Man hält die Hände links und rechts an den Pistolen. Und das ist das Lieblingsbild des Ressortleiters oder eins der vielen Titelbilder, die er gerne mag. Warum?
Dieses Bild hat auf eine geradezu sinnbildliche Art und Weise die Situation in der Woche, der wir uns stellen mussten, aufgenommen. Und
das war im Oktober 2004. Wird Amerika wieder demokratisch, war der Titel.
Das war die Woche vor dem berühmten Super Tuesday in Amerika. Das heißt, der Tag, an dem überhaupt erst feststand, wer der Herausforderer von dem berühmten George W. Bush werden würde. Und wir wussten das am Freitag nicht oder in der Woche, als wir den Künstler beauftragt haben. Und wir haben uns überlegt, es gibt zwei Arten, den Bush darzustellen. Entweder man mag ihn oder man karikiert ihn. Wir haben uns natürlich selbstverständlich als kritisches Magazin für die letztere Variante entschieden. Und dann war auch klar, eine amerikanische Metapher, die man gern benutzt, ist High Noon, das Duell. An diesem Freitag hat sich gezeigt, dass der Herausforderer oder an dieser Woche noch nicht feststand. Es hätte entweder Howard Dean sein können oder Kerry. Und wir haben gedacht, okay, wir machen das klassische High Noon, gucken durch die Beine des Herausforderers und sehen auf den Herausgeforderten, der als Cowboy etwas unbeholfen daherkommt. Und da kommt nämlich auch das Geniale dieser Zeichnung zum Ausdruck. Der Künstler Dan Adell, ein New Yorker Zeichner, der uns sehr verbunden ist und wir ihm auch, hat es einfach vortrefflich geschafft, diesen verschlagenen, leicht ängstlichen Ausdruck von George Bush mit einem stark vergrößerten Kopf und sehr stark verkleinerten Bein darzustellen. Das, was die Karikatur darf. Man sieht hinten noch das Weiße Haus ganz schemenhaft im Hintergrund. Das Zweite ist, wir haben hier einen Gag eingebaut, den noch nicht mal der Chefredakteur entdeckt hat. Bush hat zwei Pistolen. Das Blatt ist so gedruckt und es hat keiner gemerkt, aber der Künstler und ich haben es heimlich verabredet. Die rechte ist eine Banane, wenn man genau hinsieht.
Ja, tatsächlich.
Das ist ein Blatt, das nicht nur auf den ersten Blick ein Hingucker ist, auch mit der genialen Zeile, wie ich finde, wird Amerika wieder demokratisch, was ja auch sehr vielschichtig ist, sondern dann noch eine versteckte kleine Botschaft, wo wir ihm nochmal einen kleinen mitgegeben haben.
Gibt es denn ein Prinzip, was alle Titelbilder, so unterschiedlich sie auch sein mögen, hier vereinigt? Also ein Prinzip, wo man sagt, das ist ein Spiegeltitel. Es sind ja, glaube ich, 59 Illustratoren, die alle so irgendwie doch mit einem roten Faden zu verbinden, ist, glaube ich, ganz schwer.
Das ist ganz schwer. Was die auszeichnet, die Künstler, ist eine hohe Qualität. Darum gehen wir auch so in die Breite und suchen uns die nicht nur in Hamburg und Berlin, sondern wirklich weltweit, von Sydney bis nach New York oder Santa Fe. Weil Künstler, die so arbeiten können, die unter solch einem Zeitdruck auch kreativ werden können und in einer hohen Qualität termingerecht liefern, das muss man sich schon sehr genau überlegen, wem man solchen Auftrag gibt. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass das Arbeiten mit Illustratoren im Gegensatz zu freien Künstlern für den Auftraggeber, der ein bestimmtes Ergebnis erzielen will, ganz eminent wichtig ist, dieser feine Unterschied. Der Künstler macht das, was er sich ausdenkt. Wir geben hingegen dem Auftragskünstler vor, was er machen soll. Und es soll trotzdem eine künstlerische Arbeit werden. Das ist häufig eine Gratwanderung, aber das Ego dieser Menschen ist nicht so aufgeblasen, dass sie das nicht verstehen, diesen feinen Unterschied, sondern dass ihre Kunst uns dient, die Metapher zu illustrieren und gleichzeitig auch, wenn sie bei uns gedruckt werden, sie ihre Arbeit millionenfach vervielfältigt sehen. Das ist eine sehr fruchtbare Symbiose, die wir mit den Künstlern da eingehen, jede Woche.
Meine These ist ja ähnlich wie bei der Tagesschau. Helmut Thoma hat mal gesagt, die könnten mit der Petroleumlampe senden, die hätten Einschaltquote. Meine These ist ja, dass der Spiegel sie auch mit dem schwarzen Cover verkaufen würde. Ja. Würden Sie diese unterstützen? Sicherlich nicht. Aber in welchem Verhältnis steht ein gutes Titelbild zu einer guten Titelgeschichte im Verkauf?
Diese These von ihm muss ich natürlich mit Abschau und Empörung zurückweisen, weil dann wäre unser Ressort ja gänzlich überflüssig.
Nein, es ist schön. Es ist einfach schön. Es ist eine gute Dreingabe, aber ich denke, dass sich der Spiegel auch sehr über den Inhalt definiert, über die investigative Leistung. Es gibt ja auch viele Vorabmeldungen, extra um das Thema anzufüttern, um die Leute neugierig zu machen. Und der Titel, der ist ja dann sozusagen nochmal der Eyecatcher, wo man dann vielleicht den letzten Tritt bekommt. Ach, das interessiert mich vielleicht.
Also, wir reden ja über den Teil an Auflage, der sicher verkauft ist durch Abos. Die Abo-Anzahl bei uns ist sehr hoch. Wir reden über den Teil der Auflage, der sich am Kiosk sowieso verkauft. Wir liegen ja jede Woche über 1 Million. Das, was das Titelbild bewirkt, neben Aufmerksamkeit und der wöchentlichen quasi Visitenkarte des ganzen Heftes, sind diese Ausschläge nach oben oder auch unten. Wenn das Thema Beslan drauf war, das war die falsche Katastrophe zum falschen Zeitpunkt. Da konnte das Titelbild nichts für, sondern das war einfach, waren die Umstände. Wenn aber so ein Blatt wie Die Verwöhnten Kleinen den Nerv vieler entnervter Eltern über ihre quengeligen und arroganten Kinder trifft.
Das ist ein Bild, wo die Mutter am Fuß des Schützlings klebt, geradezu, um ihm die Schuhe zu binden. Ein arroganter Junge, der die Unterlippe vorschiebt und doch so wahrscheinlich das, was jeder Vater, jede Mutter mal erlebt hat, sehr gut getroffen hat. Also diese kleinen Kinder, die zu Monster werden.
Ja, genau so ist es. Das Blatt hat sich so herausragend gut verkauft, mit Sicherheit auch wegen des Titelbildes. Wir hatten auch viele Anfragen von Lesern, ob sie das Motiv haben können. Jetzt können sie es als Poster kaufen, hier in der Ausstellung.
Es gibt aber, obwohl Sie 59 Leute weltweit beschäftigen, doch wenig Nachwuchs. Sie widmen aber Ihre ganze Arbeit nicht nur den Schülerzeitungen, dem Nachwuchs im Textlichen, sondern auch wollen, dass dieser Illustratoren-Nachwuchs gefördert wird. Was machen Sie da ganz genau?
Wir geben in 4 Städten Workshops mit den Künstlern. Wir laden amerikanische Künstler ein, deutsche Künstler, alles Top-Leute, geben Workshops, die nichts kosten, an fortgeschrittene Studenten der Illustration. Die haben sehr attraktive Preise in Aussicht, die sie gewinnen können. Und sie haben als Auftrag, während 3 Tage des Workshops einen fiktiven Spiegeltitel zu illustrieren, so als wären sie schon gestandene Illustratoren.
Abonnieren, kommentieren.
Denken Sie daran!
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Die bisherigen Medienhölle-Unterstützer in alphabetischer Reihenfolge: Ronny B., Christian C., Ralf Günther Hermann D., Daniel F., Ronny F., Michael G., Ronald H., Julian H., Jens K., Henna-Jan L., Thomas und Claudia L., David M., Christian M., Claudia M., Arne N., Jonas N., Klaus O., Claudius R., Benny S., Gunnar S., Uli S., Jens S., Jan Mattes W., Andreas Z. und Jens Z. Vielen Dank für die Unterstützung. Hinweise dazu finden Sie in den Shownotes.